Moin Moin, Gute, Servus, Grüezi, Hallo, Konnichiwa, hier ist der Stoller, hier ist ein frisches neues Concussion Protocol. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Für alle, die das hier mit Augen sich reinziehen und nicht nur mit Kopfhörern, ja, die Fischtapete ist back, sie ist noch da und ich hoffe, sie lenkt nicht zu sehr ab, ja. Also wir haben wieder, oder ich habe wieder ein hoffentlich spannendes Thema. Und zwar geht's heute um Quarterbacks, aber nicht nur einfach um diesen einen besten, wie auch immer, Quarterback, sondern weil letzte Woche mit schlechtestes Team, ja, und Stolle natürlich total negativer Typ ist, machen wir einfach die schlechtesten. Aber nicht einfach nur die schlechtesten Quarterbacks, das wäre zu leicht. Wir machen die schlechtesten Quarterback-Rooms der NFL. Die 10 schlechtesten Quarterback-Rooms der NFL. Also 2 volle Hände sind 10. 10 Teams, wo ich der Meinung bin, alles gesamt, das Gesamtpaket, was da in diesem Räumchen sitzt, ist irgendwas zwischen gar nicht gut und oh, richtig scheiße. 10 Teams, da wird vielleicht auch die eine oder andere Überraschung dabei sein, nur in den schlechtesten 10, aber wie gesagt, es geht hier nicht nur um diesen einen Quarterback, sondern auch um all die anderen, die da mit drin sitzen. Und ich würde mal sagen, feuerfrei.
Worst Quarterback Rooms of the NFL.
Das klingt doch schon, da läuft euch auch kalt den Rücken runter, vermute ich mal, mir natürlich auch. Genau darum geht's jetzt hier. Der Draft ist durch, die Free Agency ist auch schon seit Wochen nicht mehr interessant und es wird auch sicherlich noch eine Weile dauern, bis sie vielleicht doch nochmal ganz spannend wird, denn es sind ja tatsächlich noch ein paar gute Namen auf dem Markt, aber die aktuelle Lage bietet ja quasi keinen Grund, jetzt irgendwen unter Vertrag zu nehmen, wenn man gar nicht weiß, wann man überhaupt ins Training wieder einsteigen darf. Es tauchen die ersten Gerüchte über Cap auf, beziehungsweise Leute, die sagen, ja, hätten wir damals mal. Und währenddessen sitzt der Cham, Prost, schönes Köpi, zu Hause, ganz einsam, traurig. Und während all das passiert, wirft Onkel Stolle mal einen Blick auf die aktuellen Quarterback-Rooms. Und zwar auf die schlechtesten. Dabei geht's, eben schon angedeutet, nicht um die Starter, sondern es geht um alle. 3, meistens 4 aktuell noch, manchmal sogar 5, die in einem Räumchen sitzen, gemeinsam lernen sollen. Ist ja momentan auch schwierig, aber wir nehmen mal an, in der Theorie tun sie's. Und man muss es ja immer so sehen, jedes NFL-Team ist nur ein Play davon entfernt, dass der Backup spielen muss. Das wird ja immer wahnsinnig unterschätzt. Das ist eigentlich unfassbar, dass es in der NFL so ein krasses... Eigentlich müsste es doch so sein, wie man es auch schon hier und da mal gehört hat, der wichtigste Spieler in einem Team ist der Quarterback. Der zweitwichtigste Spieler ist der Backup-Quarterback. So sollte es eigentlich sein, denn jedes Jahr haben wir das Problem, dass Teams plötzlich feststellen, warte mal, die Nummer 2 ist aber eine ganz schöne Wurst. Natürlich ist die Nummer 2 nicht die Nummer 1 und kann die auch nicht 1-1 ersetzen, ganz klar. Aber nicht ohne Grund haben die Philadelphia Eagles sich entschieden, jetzt einen Jalen Hurts in der zweiten Runde zu draften. Oder die Packers sich für einen Jordan Love entschieden. Unabhängig, was man davon hält, ist erstmal die Idee, dass sein Quarterback-Room wirklich upgegradet wird, verdammt richtig und wichtig. Egal, was dann an irgendwelchen Gelaber über Konkurrenz, es ist wichtig. Also nicht wundern, wenn jetzt hier in der Rangliste durchaus auch mal ein Name auftaucht oder ein Team auftaucht, wo man sagt, warte mal, der ist doch ein richtig guter Quarterback. Aber vielleicht, wenn sein Team, das wäre dann also, So, und insofern mit all den, fangen wir mal an. Platz 10 in meiner Rangliste, da habe ich lange überlegt, ich habe mich aber gegen die LA Chargers entschieden. Tyrod Taylor, Justin Herbert, Easton Stick. Warum? Ich finde einfach, dass sie gegenüber dem Thema, für was ich mich auf Platz 10 entschieden habe, und machen wir es jetzt nicht mehr so spannend, die Seattle Seahawks, finde ich einfach, dass die Chargers insgesamt, dass das eine rundere Situation ist. Die Seahawks, Russell Wilson, Geno Smith, Anthony Gordon. Natürlich ist Russell Wilson ein viel besserer Quarterback als jeder Quarterback, der bei den Chargers im Room ist. Ist ja überhaupt keine Frage. Russell Wilson ist einer der 10, wenn nicht sogar 5 besten Quarterbacks der NFL. Aber als Room finde ich, dass die Chargers einfach tiefer, breiter, besser aufgestellt sind. Also ein Herbert ist natürlich die Zukunft, klar, und wird früher oder später auch übernehmen. Dann ist Taylor, ist jetzt eine Nummer 1. Du weißt, was du kriegst. Nicht wahnsinnig viele Big Plays, aber sehr effizient. Und ein Easton Stick, 5-Runden-Pick letztes Jahr, ist für mich auch klar, klar besserer Spieler als Anthony Gordon. Also als Room, finde ich, ist San Diego. Immer noch der alte Fehler. Sind die Chargers aus Los Angeles definitiv besser als Seattle. Also Platz 10, die Seahawks. Über Russell brauchen wir gar nicht lange reden. Granate, wo die Seahawks ohne ihn wären, ich weiß es nicht. Aber wie oft ist der Mann um sein Leben gerannt, um irgendwie Big Plays zu machen, und euch Fans ist der Atem stocken geblieben, weil irgendwann geht das schief. Das ist ja so der Gedanke, den man dann auch mal hat als Fan. Irgendwann kann das mal schief gehen. Ja, und wenn das mal der Fall sein würde, hätte Seattle ein Problem. Das ist aber auch lustigerweise nichts Neues. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich ein Ranking und vorletztes Jahr, glaube ich, auch die schlechtesten Backup-Quarterbacks der NFL. Und Seattle ist immer ganz weit vorne. Sie haben irgendwie gar keinen Plan B. Egal, ob es der Boykin jetzt war oder jetzt ist es Geno fucking Smith. Mann, der Eisverkäufer ist es. Seit 2013 in der NFL, seit 2014 ist das letzte Jahr, dass er wirklich ein Fulltime-Starter war. Seither hat er gerade mal 96 Pässe geworfen, seit 2015, 57 davon angebracht. Und auch wenn er letztes Jahr schon der Backup in Seattle war und also das System kennt, ist es, ey, wenn ihr da draußen Seahawks-Fans seid und ihr sagt, und euch erzählt man, morgen startet Geno Smith, Scheiße, da springt ja doch ein Bandwagon von irgendeinem anderen Team, oder? Das kann ja nicht gut gehen. Geno Smith ist eine Wurst. Also ist auch einer der schlechtesten Backups in der NFL, meines Wissens. Und dann ist halt Anthony Gordon, undrafted Rookie. Ein bisschen überraschend sicherlich, dass er undrafted war. Ich glaube, es gab schon Teams, die oder Scouts, die ihn eingeschätzt hätten als 5-6-Runden-Pick. Washington State, Junge, also spielte er Raid, vorher schon Gardner Minshew, ne, war ja auch, der hat einen sehr starken Arm, ist aber wahnsinnig anfällig unter Druck. Da geht überhaupt, auch wenn es ein Must-Pass ist, also die guten alten Third Downs, dann geht die Sicherheit bei ihm ziemlich flöten. Deswegen sage ich, es ist ein ziemlich rohes Ei, aber mit Potenzial. Ich sage nicht, dass der Typ nichts kann. Würde mich nicht wundern, wenn er Geno das Leben sogar schwer macht. Wenngleich man immer bedenken muss, ganzen Rookies, keine OTAs, keine Minicamps. Es wird sehr schwer für jeden Rookie, wirklich in der NFL diese Saison Fuß zu fassen. Aber unter normalen Bedingungen glaube ich, dass er Geno das Leben echt schwer machen könnte, was nicht gerade für Geno spricht. Auf Platz 10 für mich in Sachen schlechteste Quarterback-Rooms in der NFL, Seattle. Nummer 9 der Quarterback-Rooms, der schlechtesten in der NFL, sind die New York Giants mit Daniel Jones, Colt McCoy, Alex Tenney und Cooper Rush. 4 Quarterbacks am Roster momentan. Was haben sie alle gehatet letztes Jahr über Jones, 6th overall pick? Ich finde, der Junge hat ja einen sehr ordentlichen Job in seiner Rookie-Season gemacht. Fast 62% seiner Pässe angebracht. 24 Touchdowns bei 12 Interceptions mit einem knapp 88er Rating. Das ist mehr als ordentlich für einen Rookie. Vor allen Dingen auch mit einem Team, was jetzt nicht so wahnsinnig viel Potenzial außerhalb der Running-Back-Position hat. Allerdings leistete sich Jones natürlich wahnsinnig viele Fehler. Neben den 12 Interceptions, was finde ich für einen Rookie noch okay ist, waren es halt 18 Fumbles. 18 Fumbles. Wow. Und die waren meistens, wenn er unter Druck geraten ist, outside of the pocket war und irgendwie versucht hat, einen Play zu machen. Dann ist bei ihm irgendwie alles, was er bisher gelernt hat, flöten gegangen. Und das waren oft auch wichtige Momente. Und die Giants waren halt kein Team, was gebaut war, um Comebacks regelmäßig zu starten. Daran muss er definitiv arbeiten. Mit Jason Garrett hat er jetzt einen neuen Offensive Coordinator, der ein bisschen mehr Downfield gehen wird als sein Vorgänger, als Pat Shurmur. Ist ein bisschen was Neues, weil auch im College hatte er das nicht. Aber ich glaube, dass er damit durchaus umgehen kann. Er ist nicht nur ein reiner Quick-Play, Quick-Throw-Passer. Wie gesagt, Fehlerquote, schöner Name, Fehlerquote. Fehlerquote, sehr schön. Muss er drastisch denken. Dahinter Colt McCoy, erfahrener Backup, kommt aus Washington, 40 Spiele gemacht, 28 Starts seit 2010, ist aber eben auch nur das, ein solider Backup, der leider immer wieder Verletzungsprobleme hatte. Und dahinter Alex Tenney, ja, der wird es meiner Meinung nach sehr schwer haben, denn Cooper Rush hat 3 Jahre unter Jason Garrett in Dallas gespielt und weiß genau, was da jetzt für ein System kommt. Also ich gehe davon aus, dass Tenney am Ende rausfliegt. Rush ja dritter Mann ist, aber das bringt auch nicht so wahnsinnig viel. Weil wie gesagt, Jones, solide Rookie-Saison, muss darauf aufbauen, ist aber eben noch wahnsinnig jung. Wenn McCoy reinkommen sollte, geht, ist definitiv besser als ein Geno Smith, aber ein Colt McCoy ist auch wahnsinnig verletzungsanfällig und dahinter ist jetzt nichts, mit dem man viel arbeiten kann. Alle Podcastler haben es natürlich längst gehört. Ich habe mir die Mütze abgenommen, weil das Licht sonst so langsam schlecht wird. Insofern weniger Schatten auf diesen alten und müden Augen. Auf Platz 8, um wieder zum Wichtigen zu kommen, die Arizona Cardinals, Kyler Murray, Brett Hundley, Drew Anderson und Chris Traveller. So, Murray, Offensive Rookie of the Year, war nicht mein, ich hätte ihn nicht zum Offensive Rookie of the Year gemacht, einer der Top 3, ja, aber für mich war es jemand anders, egal, Murray konnte immer wieder zeigen in seiner Rookie-Saison, wie viel Potenzial in ihm schlummert, hatte natürlich auch seine kompletten Eier, die gelegt hat, eben eine Rookie-Saison, ja, über 64% Completion Percentage gehabt, sehr ordentlich, 20 Touchdowns, also ein bisschen weniger als Daniel Jones, 12 Interceptions ebenso und ein Rating von 87,4. Also gar nicht so unterschiedlich wie ein Daniel Jones, ein bisschen mehr Spiele gewonnen. Muss noch sicherer werden in der Pocket, ist mir da einfach zu oft einfach zu einem Läufer geworden und das ist ein wahnsinniges Risiko mit ihm, ne? Weil ich finde halt mit seiner Größe von 1,78, das geht früher oder später schief, wenn der Junge zu oft läuft. Dazu hat er natürlich ziemlich miserable O-Line gehabt. Dennoch, laut PFF, ging mehr als 20 Sacks, die er kassiert hat, auf sein eigenes Konto. War ja einfach eben Fehler des Quarterbacks, die gar nichts mit der O-Line zu tun hatten. Der schlechteste Wert seit 2006. Sollte man einschränken, denn die Backup-Situation in Arizona ist ziemlich hässlich. Das ist zum Beispiel Brett Hundley. Brett Hundley ist zwar einigermaßen mobil, aber eigentlich, finde ich, hat der Junge nichts in der NFL zu suchen. Ich bin überrascht, dass Arizona ihn behalten hat. In Green Bay, das war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Als er dann Starter sein musste, der war völlig überfordert. Ich habe nicht das Gefühl, dass er in der NFL was zu suchen hat, dass er da ankommt. Ich glaube zwar, dass Arizonas System ihm besser liegt, aber dennoch ist das für mich ein wahnsinniges Risiko, so jemanden als zweiten Mann zu haben. Drew Anderson, undrafted, letzte Saison gewesen, aus Murray State, ziemlich kleine Uni, hat sich aber durchsetzen können, wird aber jetzt ein ziemlich hartes Brot für ihn, denn Traveller kommt aus der Canadian Football League. Dort hat er 2 Jahre gespielt, mehr als viele ihm zugetraut haben, tatsächlich auch gespielt, hat direkt als Rookie gestartet, was glaube ich seit Mitte der 90er keiner mehr gemacht hat in Kanada zum Season Opener. Anyway, in 2 Jahren 19 Touchdowns, aber auch 19 Interceptions. Und vor allen Dingen als Läufer wahnsinnig gefährlich. Über 1200, knapp 1200 Yards waren, glaube ich, Rushing und über 20 Touchdowns. Mit Winnipeg jetzt auch den Grey Cup, also die Meisterschaft 2019 gewonnen. Hatte einige Workouts in der NFL, hat sich für Arizona entschieden. Ich glaube, dass der Traveller tatsächlich eine richtig gute Chance hat hier auf dem Backup-Job. Denn er hat eben schon Profi-Erfahrung, wahnsinnig mobiler Spieler. Ich glaube, weil Hundley ist für mich, mag ich gar nicht, kann ich nicht mit anfangen. Ich habe Arizona hier aber vor den anderen beiden Teams, weil ich zumindest von den Giants finde ich, dass sie einfach einen besseren Quarterback haben, mit mehr Potenzial, vor allen Dingen auch die Waffen, die er dieses Jahr dazu bekommen hat. Auch die O-Line wurde verstärkt und ich finde einfach, dass dieser Quarterback-Raum insgesamt ganz spannend ist, weil dahinter eben doch irgendwie wirklich ordentlich was passieren könnte. Aber zwischen Platz 8 und Platz 10 würde ich sagen, ist das schon ziemlich enge Kiste. 7 für mich, die Carolina Panthers, Teddy Bridgewater, Will Greer und PJ Walker. Das sind die Quarterbacks hier. Bridgewater, der bekommt also die verdammt schwere Aufgabe, die Panthers wieder in die Spur zu bringen. Die Panthers ganz klar im Rebuild-Mode. Da kann man jetzt die Saison, glaube ich, nicht zu viel erwarten. Und es ist einfach ein richtig hartes Brot in dieser Division. Du spielst gegen Drew Brees, Matt Ryan und Tom Brady. Das ist wahnsinnig hart. Ist aber auch eine Chance für Teddy, sich zu beweisen. Wir können dieses Jahr, glaube ich, nicht zu viel erwarten. Die Offense hat durchaus ein paar Waffen, vor allen Dingen natürlich CMC. Teddy hat mich letztes Jahr von Spiel zu Spiel immer mehr überzeugt bei den Saints als Backup, als er reinkam. Am Anfang ganz safe und dann das Playbook immer größer, breiter geworden, immer auch seine Schulter, seine Brust auch immer breiter geworden. Dennoch, Teddy Bridgewater in seiner ganzen Karriere, und man muss bedenken, 2016 hat er sich ja so brutal böse am Knie verletzt, seit 2015 kein Fulltime-Starter mehr. Das ist also auch schon 5 Jahre, ja. Und wenn man mal seine Statistiken hochrechnet, dann hat er auf 16 Spiele pro Saison im Schnitt immer nur 14 Touchdowns geworfen. Also wirklich der Inbegriff eines Game-Managers. Ist natürlich schwierig, in so einer Division nur Games zu managen, meiner Meinung nach. Und dann die Sache mit dem Knie, da bin ich der Meinung, hätte Carolina einfach doch noch mehr auf ein Backup setzen müssen. Noch ein bisschen weniger. Also ich finde das sehr riskant, die Backup-Situation. Will Greer, 2 Starts letztes Jahr als Rookie gehabt, nicht mal 54% seiner Pässe angebracht, 4 Interceptions, kein Touchdown, der sah völlig überfordert aus. Natürlich ist ein Jahr Erfahrung wertvolle Erfahrung, und das ist, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig für ihn. Er hat einen Quick Release, aber das Tempo in der NFL war einfach viel zu schnell für ihn, und unter Druck bricht der Junge. Das war schon am College durchaus so, wenn er Druck hatte, dann war kein Zip mehr auf seinen Würfen. Und Arm Strength ist eh nicht seine große Stärke. Also für mich ist er eher so ein System-Quarterback, ein ganz klassischer. PJ Walker finde ich einen spannenden Prospect. Undrafted 2017 bei den Colts gewesen. Nach einer ziemlich soliden Karriere bei Temple. Dann in die XFL gegangen, wo er in den 5 Spielen, die er hatte, länger ging die Saison ja leider nicht, alles in Grund und Boden gespielt hat. 65% für Houston angebracht, 15 Touchdowns, 4 Picks, also wirklich der Spieler, der XFL war. Ist zwar nur 1,80 Meter groß, aber das ist ja in der heutigen NFL nicht mehr ganz so ein Thema. Und ein Riesenvorteil, er kennt die Herren Brady und Rule, also Offensive Coordinator, Head Coach, noch von Temple, vom College. Also ich glaube, dass PJ Walker am Ende der Backup sein wird von Will Greer. Trotzdem hätte ich mir ein bisschen mehr Erfahrung hier auf der Position gewünscht, muss man ganz ehrlich sagen, weil wie gesagt, Walker hat auch null NFL-Erfahrung, muss man ja einfach so sagen. Für mich, Carolina, die Nummer 7-Situation in der NFL, die siebtschlechteste. Schlechter sind, und natürlich müssen sie in diesem Ranking auch auftauchen, die Chicago Bears. Nick Foles, Mitchell Trubisky und Tyler Bray streiten sich hier in diesem kleinen, aber nicht ganz so feinen Quarterback-Room. Ist komisch mit den Bears, weil man muss es ganz ehrlich sagen, es gibt kein Team in der NFL, das so viel Unsicherheit darüber hat, wer die Nummer 1 und wer die Nummer 2 ist und wer denn besser wäre fürs Team. Man kann am Ende sagen, sie haben wahrscheinlich eine bessere Backup-Situation als viele andere Teams, aber gefühlt haben sie auch nur 2 Semi-Starter. Also es ist eine ganz bescheidene Situation, auch ein bisschen toxisch, was da passiert. Foles hat bewiesen, dass er es kann, aber er hat leider auch bewiesen, dass es eben nicht dauerhaft kann. Und Trubisky ist für mich jetzt schon zu 90% ein Bust. Das sage ich immer wieder, wenn ihr mich kennt, habt das schon 1000 Mal gehört. Wenn man einfach sieht, die Quarterbacks, die da im Jahr davor, in seinem Jahr, im Jahr danach gedraftet wurden, dann sieht er einfach richtig, richtig schlecht aus, weil er der einzige ist von den Top-Leuten, der so richtig hinterherhängt. 6,1 Yards per Attempt letztes Jahr war unter allen qualifizierten Spielern mit Abstand der schlechteste. Foles, ja, Super Bowl gewonnen, aber wenn er nicht für Philly gespielt hat, ist seine Bilanz 5-11. Mit 13 Touchdowns und 12 Interceptions und auch nur im Yards per Attempt von 6,3 pro Wurf. Also auch nicht viel besser. Auch so noch eine andere Statistik, wo man sieht, dass beide durchaus vergleichbar sind, wenn man möchte. Trubisky, 41 Spiele in der NFL, 20 davon unter 200 Passing Yards, also quasi die Hälfte. Foles in 48 Starts, auch 20 mal unter 200 Yards. Ist vielleicht nicht die Statistik schlechthin, aber ich finde immer ein Quarterback unter 200 Yards, boah, geht das eigentlich? Also wie kann man dauerhaft so wenig werfen in der heutigen NFL? Immerhin, wie gesagt, die Bears werden einen richtig guten Backup haben, und zu Taylor Bray bleibt eigentlich nur zu sagen, Daumen hoch, ein Pass geworfen in 6 Jahren NFL und immer noch dabei. Vielleicht der beste Nummer 3 Quarterback der NFL, aber auch gleichzeitig vielleicht einer der unbedeutendsten, weil da kann man jetzt nicht mehr erwarten, dass da noch ein großer Sprung kommt. Der 5. schlechteste Quarterback-Room, den findet ihr meiner Meinung nach in Jacksonville. Gardner Minshew, Mike Glennon, Joshua Dobbs und Jake Luton. Hab's ja letzte Woche Montag schon gesagt in der Live-Sendung, dass also jetzt Thomas Magnum und eine Top Napoleon Dynamite im selben Team spielen. Hahaha. ja, das Falls-Experiment ist völlig in die Hose gegangen, völlig schief gegangen. Glücklicherweise hat Gardner das, ja, die Minshew Mania hat Jacksonville einigermaßen gerettet. Cam Newton hätte ich immer erwartet, dass Jacksonville da irgendwie ein Auge drauf hat. Man hört irgendwie nichts, sieht irgendwie nichts. Ist ein Kämpfer, der Minshew, der die Leute mitreißen kann. Wahnsinnig effizient als Rookie gewesen. Fast 61% seiner Pässe angebracht, 21 Touchdowns, nur 6 Interceptions. Hatte 3 wirklich unterirdische Spiele, wo er unter 50% angebracht hat. Wurde er zwischenzeitlich auch gebencht. Am Ende wieder gespielt, wieder deutlich besser gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert auf Dauer. Ja, also er liest das Spiel sehr gut, ist durchaus aggressiv, aber auch nicht, spielt aber auch nicht dämlich aggressiv, sagen wir es mal so. Armstrong ist jetzt nicht so sein Thema. Ich glaube, dass er aber in dem neuen System von Jay Gruden, dass das ihm gut liegt. Das ist ja ein West Coast Scheme. Viele Quick Throws, das ist genau sein Ding. Das ist ja quasi auch das, was er am College in der Raid gemacht hat. Wenig lange Pässe. Als Absicherung wurde jetzt Mike Glennon geholt. Ist, fand ich wichtig, dass sie einen erfahrenen Backup holen. Ist keine Granate, aber spielt halt auch schon 6 Jahre und ist, finde ich, eine solide Nummer 2 in der NFL. Dafür ist er absolut zu brauchen, auch wenn man sich die Zahlen von ihm anguckt, von Glennon. Der hat jetzt ganz selten richtig unterirdische Spiele gehabt. Ja? Aber er ist halt auch keiner, der dich mitreißt. Aber auf den Backup brauchst du das auch nicht. Ist aber ein wichtiger Mann, meiner Meinung nach. Joshua Dobbs und Jake Luton, ein Rookie, sollte man besser nicht spielen lassen. Also Dobbs hat mich schon am College nie wirklich überzeugt. Und Luton, starke Saison gehabt für Oregon State 2019. Großer Spieler, effizient gespielt, auch relativ mobil für seine Größe, könnte mir vorstellen, dass der den Nummer 3 Job sich sichert, durchaus möglich, mehr wird aber nicht drin sein, aber insgesamt ist hier wahrscheinlich die Starter-Position ist hier eine der mit den größten Fragezeichen, ja, vielleicht überrascht uns Minshew, Minshew Mania geht weiter, aber irgendwie gehen wir doch alle davon aus, dass Jacksonville nächstes Jahr in der ersten Runde einen Quarterback draften wird. Auf 4 oder andersrum, der viertschlechteste Quarterback-Room in der NFL ist gleichzeitig einer der jüngsten. Die Denver Broncos. Drew Lock, Jeff Driscoll, Brett Rypien und Riley Neal. Im gesamten Team 13 Starts unter den Quarterbacks. Das ist ein... da wird einem doch ein bisschen Angst und Bange. Natürlich endete die letzte Saison mit Drew Lock. Und er gewann 4 seiner 5 Starts. Und das macht natürlich Hoffnung. Ja? Zudem der Draft und die Free Agency. Die Broncos waren wahnsinnig aggressiv, was schnelle Spieler angeht für die Offense. Also die wollen wirklich High-Tempo-Offense spielen. Doch bei allem Hype darf man eben nicht vergessen, dass er wahnsinnig, wahnsinnig wenig gespielt hat. Dass die Saison auch schon gelaufen war für die Broncos, das finde ich auch immer schwierig, wenn es um nichts mehr geht. Wie kann man das wirklich bewerten, was da gesehen wurde? Ich glaube, dass der neue Offensive Coordinator Pat Shurmur ihm gut liegt. Der bringt halt ein paar Spread-Elemente ins Thema West Coast mit rein und da Locke das durchaus kennt von Missouri, ist das, glaube ich, ein Plus für ihn. Interessant sein wird, wie viel mehr oder wann darf er mehr zeigen? Der Junge hat ja einen Mörderarm, sagt man. So wirklich viel gesehen davon hat man nicht in Jahr 1. Wann wird das Playbook quasi größer? Wann darf er wirklich losgehen? Das ist auch ein völlig neues Playbook wieder. Das ist immer nicht so leicht, wenn du als junger Spieler jedes Jahr ein neues lernen musst. Gucken wir mal. Dahinter, wie gesagt, Locke ist 23, Rypien ist 23, Neal ist auch so alt, Driscoll ist 27. Immerhin ist Driscoll in 2 Jahren in der NFL 8 Starts gekommen. Hat davon auch einen gewonnen, aber ein Rating von unter 80 und nur ein Spiel jemals mit mehr als 250 Passing Yards spricht jetzt nicht dafür, dass du sagst, das ist eine solide Backup-Lösung. Alles andere als das. Für mich wird er nie mehr sein als ein Nummer 2 Quarterback, wenn überhaupt. Denn ich glaube, dass Driscoll ein wahnsinnig limitierter Spieler ist und die beiden Jungs, die danach noch kommen, eine wirklich gute Chance haben, tatsächlich den Number 2 Job zu bekommen. Was aber wieder andersrum bedeutet, dein Quarterback Room ist noch unerfahrener. Ripien, undrafted. Onkel Mark war ein paar Jahre Starter in der NFL. Sehr erfolgreich im College. 90 Touchdowns, nur 29 Interceptions für Boise State geworfen. Sehr genauer Passer. Was ihn, glaube ich, so zum Nachteil gehalten wird, ist, dass Armstrong nicht so ein Riesending ist und dass er jetzt auch von der Statur her nicht das ist, was viele Coaches sehen wollen. Riley Neal, ein weiterer undrafted Rookie. Vanderbilt, ich würde es in die Kategorie Gunslinger würde ich ihn werfen. Also der hat den Arm, den Ripien gerne hätte. Ist aber auch jemand, der gerne mal ein bisschen zu viel Risiko eingeht. Ich glaube, dass das trotzdem sehr interessant. Drei ganz unterschiedliche Quarterbacks, die da um den Number 2 Spot kämpfen. Alles ist möglich. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Broncos das Risiko eingehen und sagen, Driscoll raus. Am Ende des Tages ist es aber ein wahnsinnig unerfahrener Quarterback-Room. Und egal, wie viel Talent in Lock schwimmt, wir haben ihn, wie gesagt, erst 5 Spiele gesehen, wie viel er auch immer schlummert, nicht schwimmt, es schlummert. Es ist noch ein unfassbar rohes Ei da in Mile High. Und deswegen der viertschlechteste Quarterback-Room. Kommen wir also zu den Top 3 oder dem Bottom 3 wohl eher. Keine Überraschung hier, die Washington Redskins sind natürlich mit dabei. Bei mir der drittschlechteste Quarterback-Room. Dwayne Haskins, Kyle Allen, Alex Smith, Steven Montez. Haskins' Rookie-Song war ein absoluter Albtraum. Den hat man in der Preseason hat man schon gesehen. Der Junge ist definitiv nicht pro-ready. Dann musste er spielen, nachdem Keenan sich verletzt hat. Das war extrem undankbar. Auch wenn die letzten 2 Spiele Hoffnung machten. 4 Touchdowns, keine Interception. Ein Rating insgesamt von über 130. Wunderbar, aber insgesamt halt unter 60% Completion Percentage. 7 Touchdowns, 7 Interceptions. Nur ein Start gehabt mit mehr als 250 Yards Passing. 7 Mal unter 200 Yards. Also man kann einfach ganz nüchtern betrachtet sagen, Washington hat den Jungen gar nicht spielen lassen. Hat versucht, so wenig wie möglich zu werfen. Natürlich, zu seiner Verteidigung, die Redskins sind jetzt auch nicht wirklich bestückt mit wahnsinnig guten Receivern und Titans. McLaurin, der Rookie, hat überzeugt und ich mag auch den Draftpick von Antonio Gandy-Golden, aber es ist halt auch noch ein Rookie. Haskins, was man, glaube ich, hier nicht vergessen darf, ist, gehört eben nicht zu dieser neuen Group of Quarterbacks, ist eben kein Mahomes, ist eben kein Lamar Jackson. Der Junge ist nicht so mobil, wie man denken würde. Ist er überhaupt nicht. Irgendwo habe ich mal einen Vergleich gelesen, dass er eigentlich eher so ein Typ Drew Bledsoe ist. Hinkt vielleicht ein bisschen. Also Drew Bledsoe hatte ja wirklich den Bewegungsradius eines Bierdeckels. Das hinkt ein bisschen. Aber er ist schon jemand, der eigentlich gerne in der Pocket steht. Er braucht also eine gute O-Line und Zeit. Beides hatte er nicht unbedingt letztes Jahr. Allen als Backup zu holen, war ein smarter Move von Ron Rivera, denn man kennt sich aus Carolina. Er kennt das System, das Riesenplus. Nichtsdestotrotz haben wir ja letzte Saison alles gesehen, was passiert ist. Nachdem Kyle Allen so einen wahnsinnigen Superstart hatte in seiner NFL-Karriere quasi, am Ende in den letzten 8 Einsätzen 16 Interceptions geworfen, völlig eingebrochen, völlig zusammengebrochen. Also macht einen nicht glücklich zu wissen, dass der spielen könnte. Alex Smith steht hier mit drauf auf der Liste, aber seien wir ehrlich, ey, ich würde es ihm gönnen. Und jeder von euch da draußen muss sagen, was für eine krasse Story, was für ein krasser Weg zurück ins Leben. Und auch dieser Biss, dieser Hunger, ich will nochmal spielen, das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Und ich würde es ihm wirklich gönnen, aber ich sehe nicht, dass dieses Jahr passiert. Ich glaube, das braucht einfach, also nur wenn wir Bilder sehen, wie er da irgendwo sich bewegt und Pässe wirft, das ist weit entfernt von Game Ready. Ob das gut für ihn wäre, weiß ich sowieso nicht. Das ist schon mal eine ganz andere Frage. Aber ich sehe nicht, dass Alex Smith in irgendeiner Form dieses Jahr auch wegen Corona und keine Chance haben zu trainieren. Das sehe ich nicht, dass der Junge dieses Jahr wirklich noch eine Chance hätte. Die Redskins müssen ihn weiter bezahlen, das ist wohl die Saison so, nach der Saison könnte man ihn wohl entlassen, diese Saison bezahlt man noch schön über 21 Mille an den guten Mann. Er steht auf dem Roster, findet aber meiner Meinung nach überhaupt nicht statt, das macht Steven Montez zur wirklichen Nummer 3. Rookie, vielseitiger Spieler, war zusammen mit Laviska Shenault so eine Two-Man-Wrecking-Crew in Colorado. Wahnsinnig vielseitig und athletisch, aber auch wahnsinnig rohes Ei. Also für mich ist dieser ganze Quarterback-Room in Washington so eine komisch schleimige Masse, die man nicht greifen kann und wo alles möglich ist. Also vielleicht startet ganz schnell Kyle Allen, aber macht es das in irgendeiner Form besser? Ich glaube es fast nicht. Kann Dwayne Haskins diesen nächsten Schritt machen? Ich bin kein Fan von ihm gewesen. Ich tue mich eh immer schwer bei Quarterbacks von Ohio State. Könnt ihr mal gucken, wie viele davon tatsächlich in der NFL was gerissen haben. Sehr wenige. Also für mich ist das ein wahnsinnig schlechter Quarterback-Room und eine wahnsinnig große Chance, dass die Redskins nächstes Jahr wieder einen Quarterback draften werden. Es tut mir wirklich leid. Letzte Woche sind sie nicht gut bei weggekommen beim Ranking der schlechtesten NFL-Franchises und auch diese Woche kommen sie nicht viel besser weg. Auf Platz 2 der schlechtesten Quarterback-Rooms, die Cincinnati Bengals. Aber was soll ich auch machen? Da spielt ja der Kindergarten der NFL. Joe Burrow, Ryan Finley und Jake Dolegala sind die drei Quarterbacks. Nur damit ihr versteht, warum Kindergarten. Burrow und Dolegala sind 23, Finley gerade mal 25. Das ganze Team hat irgendwie Erfahrung quasi null, nämlich 3 NFL-Starts. Finley durfte letztes Jahr als Rookie ran, 3 Starts, 47% Completion Percentage mit 2 Touchdowns, 2 Picks, kein Sieg entsprechendermaßen. Das war natürlich alles andere als begeistert, wenngleich ich tatsächlich ein Fan von Ryan Finley bin, war es schon am College. Fand, dass die Bengals einen guten Move gemacht haben, ihn zu draften, hat in der Preseason echt überzeugt. Ich glaube, letztes Jahr war bei den Bengals einfach egal, wer spielt, der nicht viel zu holen. Der ist besser, als die Zahlen es gezeigt haben. War vielleicht einfach ein bisschen zu früh. Immerhin kennt er aber das System schon von Zach Taylor und hat damit meiner Meinung nach sogar gute Chancen, in Week 1 zu starten, wenn man bedenkt, dass ja hier niemand trainieren kann momentan und insofern auch ein Joe Burrow immer schlechtere Karten hat, wirklich von Tag 1 an der Starter zu sein. Dolegala, 2019 undrafted gekommen, überlebte den Cut, weil er offensichtlich vor allem im Training und auch am Ende der Preseason überzeugen konnte. Ist er 6 Fuß 7, ist er ein Monster, krasser Arm, Mini-College, Central Connecticut, ich wüsste nicht mal, wo das auf der Karte zu finden ist, hat sich aber durchsetzen können und als Nummer 3, mehr sind nicht im Team, das heißt, es sind 2 Quarterbacks, die immerhin das System von Zach Taylor kennen, aber die sicherlich nicht dauerhaftes, wenn überhaupt, Starting Material haben. Und Joe Burrow, natürlich soll er die Antwort sein, aber von Tag 1, ich glaube es eher nicht. Also für mich ist Cincinnati einfach ein wahnsinnig schlechter Quarterback-Room momentan, unabhängig davon, dass da definitiv Talent vorhanden ist. Gar keine Frage. Aber das, der ganze Raum insgesamt, ist wahnsinnig dünn und extrem unerfahren. Ja, dann ist es also soweit. Der schlechteste Quarterback-Room der NFL. Und ich glaube, ihr hättet das nie im Leben irgendwann mal kommen sehen, dass ich das mal sage, dass das irgendjemand mal sagt. New England Patriots. Ja, ich wiederhole mich gern. Ich bin nicht betrunken. Es sind die New England Patriots. Das ist das schlechteste Quarterback-Room der NFL. Natürlich war klar, wenn Tom Brady je aufhören geht, wie auch immer würde, wird da eine Lücke entstehen, die nicht einfach so, egal von wem, geschlossen werden kann. Brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber diese QB-Situation ist einfach nur ein irres Fragezeichen. Keiner weiß, was da geht. Vielleicht ist der Room am Ende gar nicht so schlecht, aber Stand jetzt, finde ich, ist er einfach... Jared Stidham. Jared Stidham ist ein Spieler, der durchaus in der NFL zu Hause sein könnte. Ist ein Spieler, der einen starken Touch hat bei seinen Pässen, vor allen Dingen bei langen Pässen auch. Quick Release, gute Übersicht, Mobilität ist okay, definitiv mehr als sein Vorgänger. Armstrength ist auch okay. Das sind viele Aspekte seines Spiels, die auch ein Tom Brady gut konnte oder besser als jeder andere, muss man ehrlich sagen. Aber der Junge hat 3 Pässe geworfen als Rookie und alles, was wir wissen, ist, dass seine Coaches sehr beeindruckt von ihm sind. Das ist so, wir wissen über den jungen Mann, der am College 2017 sehr stark gespielt hat und 2018 ziemlich enttäuscht hat, muss man ganz ehrlich sagen. Sehr unsicher wirkte, tatsächlich auch in einer grausamen O-Line gespielt hat und auch das System nicht unbedingt für ihn ausgelegt war. Nichtsdestotrotz war das nicht überzeugend, das letzte Mal, dass man ihn wirklich hat spielen sehen. Das ist so ein bisschen, wir wissen über Jared Stidham so wenig wie über das, was tatsächlich hinter einem Wurmloch passiert. Wir wissen es nicht. Es ist alles Science Fiction. Vielleicht stehen wir hier nach Woche 3 und sagen, oh boy, krass. Aber Stand jetzt ist das ein... Kann man das nicht greifen? Ich glaube auch nicht, dass Jared Stidham unfassbar schlecht sein wird. Ich glaube das nicht. New England, Bill Belichick, mein Gott, wenn einer weiß, wie man einen Quarterback ins Spiel wirft und einen guten Job mit dem macht, dann ja wohl eher. Er hat es ja oft genug bewiesen mit den verschiedensten, mit den Brissettes dieser Welt, ja, mit den Garoppolos, mit den Brian Hoyers und so weiter und so fort, diese Welt, Matt Castles und so weiter und so fort. Brian Hoyer, apropos, er ist natürlich im Vergleich zu vielen anderen Backups, die man hier so sieht, erfahren seit 2009 in der NFL. 69 Einsätze, 38 Starts, ist mehr als die meisten Backups haben. War 2014 tatsächlich 7-6 Bilanz gehabt für die Browns und 2015 mit 19 Touchdowns und nur 7 Picks in 9 Starts hat er die Texans in die Playoffs geführt. Das war dann auch sein erster und einziger Start in den Playoffs. Der war Mantel des Schweigens drüberlegen. Könnte ich machen, tue ich aber natürlich nicht. 44% Completion Percentage, 136 Yards und 4 Interceptions in seinem eigenen Playoff-Start. Der würde sicherlich gerne nochmal Playoffs spielen, um es besser zu machen. Und niemand sagt, dass er nicht früher oder später der Starter sein könnte. Vielleicht ist er auch anfangs die Nummer 1. Ich weiß es nicht, aber würde das den Room besser machen? Oh, irgendwie, erschreckt mich das ein bisschen mehr. 7 Teams hat er jetzt schon gespielt, nur irgendwie ist er zum dritten Mal und hat seinen letzten Start 2016 gewonnen. Ist schon ein bisschen her, damals für die Bears. Seitdem seine Bilanz als Starter, und das ist das, was mir besonders Sorgen macht, 0-16. Quasi eine ganze Saison ohne Sieg. Er hat einen Cleveland Brown hingelegt. Ja, also, Brian Hoyer ist für mich auch nicht irgendeine Antwort. Die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, der Junge ist ein Mann mit viel Erfahrung, aber sonst auch nicht mehr viel. Und der dritte Mann, Brian Lewerke, ist halt ein Rookie, undrafted. Und für mich, er hat mich im College einfach selten auch überzeugt. Für mich ist er einfach nur ein Zuschauer bei den Patriots dieses Jahr, ganz klar. Also ich sage euch, Freunde, New England hat die schlechteste Quarterback-Situation, weil sie keinen Clear-Cut-Starter haben. Und entweder startet da einer, der seit 100 Jahren in der Liga ist, aber seit 2016 kein Spiel mehr gewonnen hat und einfach unfassbar limitiert ist in allem. Oder es startet einer, den keiner einschätzen kann. Null einschätzen kann. Das ist, sowas kommt in der NFL wahnsinnig selten vor, dass irgendein Team in der Saison geht und man nichts über diesen Quarterback sagen kann, der es starten soll. Nichts. Das ist irre. Das ist wirklich irre. Ich bin wahnsinnig gespannt. Aber es fühlt sich auch mal gut an für alle da draußen, die nicht Patriots-Fans sind, dass die Patriots in irgendeiner Rangliste mal den beschissenen letzten Platz belegen. Halt der erste Platz von hinten. Wow. Nach so viel Quarterback wird es mal Zeit vielleicht für das ein oder andere Thema. Ich habe, sag mal, Stolle kurz und knackig. Ihr habt euch letzte Woche vor allen Dingen an dem Ranking orientiert, aufgegeilt oder auch nicht. Ich lag aber scheinbar nicht ganz so sehr daneben, denn so viele Kommentare gab es nicht und wie sonst vielleicht üblich. Vielleicht ist diesmal anders, wie auch immer. Geil ist, dass ihr mir ein paar schöne Themen reingeballert habt, was ich denn vielleicht so in Zukunft bringen könnte. Ich lese es gerne mal vor, so zwei gute Themen. Eins kam von JB4MVP. Wenn ich gerade alte Formate aus der Schatzkiste hole, nicht mal ein Ranking machen könnte, wie die Saison für Teams verläuft, wenn auf einmal der Backup ran muss, weil der Starter im Rest der Saison raus ist. Ich habe sowas schon mal gemacht. Du schreibst letztes Jahr, ich bin mir gar nicht sicher, ob es letztes Jahr war. Ich würde fast denken, es ist schon 2, vielleicht auch schon 3 Jahre her, aber da könnten wir mal durchaus so ein bisschen, für welche Teams könnte das noch richtig gerettet werden, für welche, die wären richtig am allerwertesten. Schließt natürlich ein bisschen an das an, was wir vielleicht jetzt hier gerade gemacht haben. Absolute Flow schrieb zum Beispiel noch, erstmal so ein bisschen, wie er das sah letzte Woche mit Worst Teams, aber dann hat er einen ganz geilen Ansatz. Wo geht's denn los? Könntest du nicht mal ein Protokoll über Teams mit dem meisten unausgeschöpften Potenzial machen? Also Teams, die mal so richtig geil waren, fetten Kader hatten, aber irgendwie nicht alles rausgeholt haben. Nicht das Optimum rausgeholt haben. Oder vielleicht auch gar nichts rausgeholt haben. Das ist natürlich wahrscheinlich recht individuell, weil gefühlt gibt es da jedes Jahr Teams. Aber mal gucken, da fallen mir bestimmt ein paar ein, die vielleicht über einen gewissen Zeitraum, ich sag nur, Boy, I love losing Super Bowls. The Bills damals, so in die Richtung, denkst du ja auch schon hier. Also das ist ein interessantes Thema. Nun aber zu den Fragen, die so reingeflattert sind. Und da gab es zwei, die sich bei mir so eingebrannt haben, die ich hier mit reinballern will. Das eine ist von Georgias dem Zweiten. Der sagt, sag mal Stolle, erzähl uns mal bitte was von Alexander Honig, deutscher Quarterback. Wie groß ist sein Potenzial? Ja, Alex Honig folgt ihr sicherlich alle über die Social-Media-Kanäle. Wir tun es natürlich auch. Ist committed für die TCU, Texas Christian University. Sowieso finde ich die FBS-Uni mit dem geilsten Spitznamen, die Horned Frogs. Ich weiß gar nicht, ob es sowas wirklich gibt, aber es ist geil. 6 Fuß 5 Pro-Style Quarterback, hat also schon mal erstmal eine richtig schöne Größe. Sehr athletischer Quarterback, starken Arm hat er, akkurate Würfe. Man muss natürlich immer noch bei all dem, ne, ist ja Highschool zu College, da muss man natürlich immer noch die Kirche im Dorf lassen. Der Junge ist aus dem Nachwuchs der Schwäbisch Hall Unicorns und eigentlich war natürlich angedacht, dieses Jahr nächsten Schritt machen und dann eben 2021 nach TCU gehen. Das ist auch weiterhin der Plan, soweit ich weiß. Nur jetzt aktuell mit Spielen ist halt kacke. Was so ein bisschen eben das Ganze, was ist sein Potenzial, so ein bisschen schwieriger macht, ne? Weil am Ende des Tages, wo der Weg hingeht, sieht man ja wie jetzt an Corona, das kann plötzlich alles ganz, ganz anders kommen als gedacht. Auf jeden Fall hat er zuletzt bei einem Einladungscamp in den USA richtig abgerockt. Anfang des Jahres ist dort MVP geworden, hat dort gute Competition gehabt und ist MVP geworden. Ja, wenn ich mir TCU angucke, der letzte wirklich gute Quarterback, den sie hatten, war ein gewisser Andy Dalton. Jetzt kommt ihr wieder mit, gut. Hey, Andy Dalton spielt immerhin schon 10 Jahre in der NFL und davon war er 9,5 Starter. Also, Kirche im Dorf lassen. Es gibt sehr, sehr viele Quarterbacks, die weitaus weniger erreicht haben. Und Andy Dalton war tatsächlich so vom der beste Quarterback, den TCU seit Sammy Ball, glaube ich, hatte, würde ich sagen. Dann hatten sie noch Boykin in den letzten Jahren. Naja, eher ein Troublemaker, ne? Wissen wir alle. Aktuell haben sie 7 Quarterbacks im Team. Und davon ist kein einziger ein Senior. Heißt mit anderen Worten, wenn der Alex rüberkommt nächstes Jahr, sind theoretisch noch alle 7 da. Aktueller Starter ist Max Duggan, der letzte Saison eine sehr, sehr ordentliche Freshman-Season hinbekommen hat. Big 12 Freshman of the Year war. Also das ist einer, an dem wird es zumindest schon mal nicht so leicht sein, vorbeizukommen. Aber er hat auch Zeit, ne? Wir müssen ja nichts überstürzen. Der Junge hat jedenfalls sehr viel Potenzial, bringt sehr viel mit und ist sicherlich von dem... TCU ist jetzt nicht als Quarterback-U bekannt und nicht als eine Uni, die vor allen Dingen für gutes Quarterback-Recruiting steht. Insofern glaube ich, dass er da ist eine Uni, die vor allen Dingen immer für verdammt gute Defenses steht. Das ist TCU definitiv für gewöhnlich eigentlich die beste in der Conference. Und wenn du jetzt auf einmal so einen Quarterback mit dem Kaliber hast, da könnte einiges gehen. Ich bin gespannt. Und dann kam noch eine Frage rein über Twitter tatsächlich. Geht ja auch, ne? Und zwar von Blitzburg, Germany. Sag mal, Stolle, North Dakota State gilt ja als das beste, als die beste FCS-Schule und produziert regelmäßig Talente, die in der ersten Runde gehen. Erwartest du irgendwie, dass die mal in die FBS wechseln oder sind sie dafür noch zu schwach? FCS, falls ihr jetzt fragt, was zum Henker? Die Football Championship Series, also sozusagen die 1B-Liga im College Football. Tatsächlich, North Dakota State ist das Team, die Uni in der FCS. 8 der letzten 9 Meisterschaften haben die Bison gewonnen. Das ist mal eine krasse Dominanz. Jetzt regelmäßig Spieler in der ersten Runde würde ich jetzt nicht sagen. Aber ja, sie hatten natürlich unter anderem einen Carson Wentz. Auch sein Nachfolger Easton Stick ist in der NFL, habe ich ja eben auch schon erwähnt gehabt, ganz kurz mal. Und Trey Lance, der jetzige Starter, der als Freshman mal eben direkt durchgegangen ist und alles gewonnen hat, keine Interception geworfen, ist ja bei vielen NFL-Scouts auf dem Radar. Könnte das sich der nächste First-Round-Pick sein von North Dakota State? Ja, die Frage, in der FCS bleiben oder in die FBS wechseln, die gibt es, würde ich sagen, schon seit 5 Jahren, wird die immer wieder gestellt. Wenn du halt so dominant bist, kommt die Frage ganz automatisch. Man muss aber ganz klar vornherein sagen, es gab bisher keinerlei Anzeichen, Gerüchte oder irgendwas, dass man in North Dakota State überlegt, tatsächlich quasi aufzusteigen, in Anführungsstrichen. Man kann sich ja bewerben und müsste dann einen gewissen Prozess gehen. Man ist für gewöhnlich 1 bis 2 Jahre ein Independent-Team, ehe man sich normalerweise, wenn man hochkommt, auch irgendeiner Conference anschließt und einen Deal mit einer Conference macht. Ich habe noch nie was gehört aus North Dakota State. Es gibt auch im Internet quasi nichts zu finden, dass es da Gerüchte gäbe. Ich glaube, die sind grundsätzlich nicht unglücklich mit ihrer Dominanz. Sie haben ja trotzdem es geschafft, ein wahnsinnig hohes Interesse nicht nur bei NFL Scouts zu haben, sondern auch von den Medien. Ja, also College Game Day, die College Football Show, war jetzt nicht erst einmal in Fargo zu Gast, um dort ein Spiel zu übertragen und von dort überhaupt anwesend sein, in der zweiten Liga quasi. Also die haben schon auch so ein, zu dem, dass sie so dominant sind, auch einen gewissen Kultstatus. Und das ist natürlich ein Risiko, wenn du jetzt hochgehst in die FBS. Dann fällt das halt weg. Es gab ja genug andere Beispiele, die unten ganz ordentlich gespielt haben oder auch sehr gut. Und das ist halt dann einfach mal eine andere Geschichte, wenn du da hochgehst. Deswegen muss man sich das sehr gut überlegen, ob man das wirklich will. Gibt ja auch so ein paar Randdinger. Also du musst natürlich im Schnitt 15.000 Besucher bei deinen Spielen haben über einen gewissen Zeitraum. Das haben sie. 17.000, 18.000 sind immer da in ihrem Dome. Du hast in der FBS 85 Scholarships, die du vergeben musst, also volle Stipendien. In der FCS könntest du 85, sollst aber 63. Soweit ich weiß, gibt es niemand in der FCS, der 85 vergibt. Aber meines Wissens nach, North Dakota State gibt 63 raus. Aber allein 22, wenn ich es jetzt richtig gerechnet habe, müssen es 22. 22 Stipendien mehr rauszugeben, ist halt verdammt viel Geld, über das man da redet. Finanziell ist halt die Frage, lohnt sich dann wirklich so ein Aufstieg nach oben? Ist es das, was die Leute sehen wollen? Bringt das finanziell so viel mehr? Das muss man natürlich auch bedenken. Und ich glaube einfach, dass sich bisher auch noch nicht die richtige Conference gefunden hat für North Dakota State. Und dann sehe ich nicht, dass die Bison sofort in eine Power 5 reingehen würden. Aber auch von den dahinterfolgenden, es muss ja passen, weil ganz ehrlich, am Ende willst du nicht in der Sunbelt spielen. Ja, da würdest du dann lieber, oder in der MAC, dann möchtest du schon lieber irgendwie vielleicht in der American spielen. Und da muss es dann halt irgendwie auch passen. Und deswegen glaube ich, ist es wirklich nicht ohne Grund gar kein Thema in North Dakota momentan. Kann sich aber alles irgendwann ändern. Wird man sehen, wie die Zukunft so weitergeht. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare. Kann gerne mal wieder das eine oder andere mehr sein. Vielleicht habe ich ja irgendwas vergessen, irgendein Quarterback Room oder lag völlig daneben oder auch sonst, was auch immer euch beschäftigt. Letzte Woche, wie gesagt, ein paar geile Ideen. Wenn ihr noch mehr habt, immer her damit. In diesem Sinne, macht's erstmal gut. Bis zum nächsten Mal.